Tonhalle Orchester Zürich. Intro mit Ulrike Thiele. Ich habe heute die große Freude, Sol Gabetta bei mir zu haben, eine wunderbare Cellistin, die in Zürich natürlich längstens bekannt ist, aber nun in der Saison 2025/26 auch als unsere Fokuskünstlerin. Sol Gabetta, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir feiern in dieser Saison auch ein kleines Jubiläum mit dir. Und zwar habe ich mal nachgeschaut, wann du zum ersten Mal bei uns in der Tonhalle gespielt hast. Das war tatsächlich in der Série Jeune 2006 am 30. Januar mit Schumann und Schostakowitsch, Rachmaninow und Ginastera. Hast du Erinnerungen an dieses Konzert?
Ich weiß ganz genau, was dieses Konzert bedeutete für mich. Es ist 20 Jahre her, ne? Es ist für jeder junge Musiker sozusagen, die ersten Recitals zu haben, mit dem ersten großen Orchestern zu spielen. Dann sind Momente, die wir nie vergessen. Es war das erste Mal überhaupt in der Tonhalle so ein Konzert zu bekommen, ein Rezital, wo ich zum ersten Mal richtig das Programm auswählen konnte. Also das waren ja wichtigen sozusagen Eckpunkte vielleicht in meiner Karriere. Natürlich sehr vieles ist tatsächlich in der Schweiz passiert, denn ich hier als Studentin war. Dann habe ich mein Studium fertig gemacht, dann bin ich nach Deutschland gegangen. Da habe ich natürlich dort das ganze musikalische Welt ein bisschen so auch weiterentwickelt. Aber ich habe so vieles in der Schweiz und in so vielen kleinen, großen, mittleren Orten gespielt. Aber das macht natürlich auch sehr viel aus, denn nicht nur kennt man einen Land wirklich von ihnen, aber auch die Menschen, weil hier von Kanton zu Kanton, manchmal in ganz weniger Kilometer schon, die Menschen denken anders, die Menschen leben ein bisschen anders, sie wählen ein bisschen anders, ja. Also das ist für mich faszinierend gewesen immer in der Schweiz.
Wenn wir uns das Programm anschauen, Schostakowitsch und Schumann, da sind schon zwei dabei, die wir auch in der Saison dann wieder treffen werden. Gleich zum Eröffnungskonzert, Schostakowitschs zweites Cellokonzert. Was verbindest du mit diesem Stück?
Also das habe ich wirklich ganz persönlich mir das gewünscht, dieses Konzert zu spielen. Ich habe schon einige Male mit der Tonhalle in diesen 20 Jahren tatsächlich gespielt, aber zum Beispiel Schostakowitsch 2 hatten wir noch nie gespielt. Warum war mir wichtig? Erstens, ich glaube, das erste Cellokonzert habe ich sehr, sehr viel gespielt. Das ist so ein Paradenstück, das ist ein Stück, der man weiß 100%, es hat Erfolg, es funktioniert, es ist jugendlich, es ist lebendig, es hat Technik, es hat Musik, Linien, Melodien, es hat alles, ja. Beim zweiten Cellokonzert ist es eine viel größere Herausforderung für den Interpret, also der Solist, aber auch für das Orchester. Sozusagen beim ersten Cellokonzert vielleicht das Orchester funktioniert mehr so wie Soldaten, also es ist nicht so kompliziert, man muss es folgen und es gibt eine sehr wichtige Figur, das ist der Hornist, der wirklich in eine parallele Rolle praktisch zum Solist spielt. Aber beim zweiten Cellokonzert, man muss es nicht vergessen, er hat fast am Schluss seines Lebens das geschrieben, zwischen den letzten zwei Symphonien von Schostakowitsch. Das war eine Zeit, natürlich, wenn man die zwei letzten Symphonien auch von Schostakowitsch kennt, dieses Konzert hat fast eine Form von einer Symphonie. Es ist nicht mehr so ein Cellokonzert, ja? Also von meinem Gefühl als Solistin, Interpretin, meine Rolle ist ein ganz eine andere. Es fängt schon an, so total morbide fast. Also es ist die Linien schwer zu finden. Man weiß es gar nicht, wohin es führt. Es führt ganz in der Länge und es braucht sehr viel, bis es sich entwickelt, ja? Wenn man sehr, sehr jung ist, nicht so genau weiß, was man damit machen soll. Man spielt es, aber meiner Meinung nach, man ist eigentlich noch sehr weit entfernt von was das Konzert uns anbieten kann. Und in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich es sehr jung gespielt. Das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, warum ich das für diese Residenz machen wollte. Weil in 2004, als ich als Gewinner des großen Credit Suisse Wettbewerb, welches heute UBS Wettbewerb heißt, weil Credit Suisse existiert ja nicht mehr, habe ich tatsächlich das zweite Cellokonzert von Schostakowitsch ausgewählt. Natürlich eine enorme Herausforderung, denn damals war das Konzert mit Wiener Philharmonik und Valeri Gergiev. Leicht war es gerade nicht, aber ich glaube, ich habe es mir das Leben immer so ein bisschen kompliziert in dieser Hinsicht musikalisch angesucht, denn ich glaube, ich brauche für mein Wachsen als Mensch, als Musiker natürlich, immer diese Punkte, wo ich weiß, dass es schwer wird. Ich weiß, dass es eine enormere Kraft braucht, eine enormere Vorbereitung. Ich könnte mir das Leben viel leichter machen und trotzdem mache ich mir das Leben viel schwieriger. Aber nachdem ich solche Stücke spiele, bin ich viel mehr ausgefüllt. Habe ich das Gefühl überhaupt, dass es einen Sinn macht, noch eine Interpretation dieses Cello-Konzert zu hören. Sonst, manchmal gibt es Konzerte, manchmal die klassischen Konzerte zum Beispiel, ja, wenn ich sage Klassiker zum Beispiel, das wäre Dvorak. Es gibt tatsächlich einfach Konzerte, wo man das Gefühl hat, viel mehr Persönliches kann ich nicht hinbringen. Vielleicht, weil es schon so viele gute Aufnahmen gibt, so viele Konzerte mit diesen Stücken überall gespielt. Fast ein bisschen wie zu viel gebraucht, sagen wir so. Es ist vielleicht analytisch gesehen ein bisschen komisch so zu hören, aber es ist immer schön zu hören und es ist trotzdem sehr schwer, es immer wieder neu zu interpretieren.
Darf ich da kurz dazwischen fragen? Über 20 Jahre liegen dann dazwischen, zwischen den beiden Aufführungen oder Interpretationen von dir. Was sind denn konkrete Erfahrungen, die du mit einbringen wirst in die Interpretation?
Ich glaube, ich weiß es einfach viel mehr, was meine persönliche Aussage gegenüber dieses Stück ist, ja. Wenn man so ein Stück, besonders so ein kompliziertes Stück, oft gespielt hat, immer wieder in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Orchestern, verschiedenen Dirigenten, ich habe auch katastrophalen Situationen erlebt mit diesem Konzert. Deswegen sage ich, die Herausforderung ist nicht nur für den Cellist.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, ich habe einmal ein 70% vom Orchester während dem Konzert verloren auf dem Weg. Sie haben einfach nie mehr gespielt, weil der Dirigent... Wahrscheinlich hat sich auch verloren, ich weiß es nicht. Und plötzlich haben sie angefangen, weniger zu spielen und ich musste trotzdem ohne Note weiterspielen. Und das Problem ist einfach, dass hier in so einem Stück auch das Auswendigspielen, es ist eine große Schwierigkeit oder viel größer als vielleicht ein Cello-Konzert, wo es sehr melodisch ist, weil es eben die Melodien in sehr kleinen, kompakten Linien aufgebaut ist, welches dann später auf die Länge vom Konzert eine ganz große Idee entwickeln. Und das ist natürlich kompliziert, wenn man verliert die Partner, die eben zu dieser Struktur das Haus halten, dann gibt es kein Haus mehr. Das heißt, ich habe mich einfach gefunden in einer Situation, wo ich nicht wusste während dem Konzert, ob wir aufhören müssen oder nicht. Und das ist mir schon 2-3 Mal passiert. Und naja, man lernt einfach einige Sachen. Also wenn ich in der Generalprobe mir den Dirigent sage, das wird heute Abend schon gut werden, ich entscheide da trotzdem mit Noten zu spielen, weil es wird nicht gut werden. Es wird vielleicht eher schlechter werden.
Das hoffen wir mal nicht. Am Pult wird dann Paavo Järvi stehen, unser Chefdirigent. Was ist eure Verbindung?
Also mit Paavo auch spielen wir schon seit eine lange Zeit, auch viele Stücke schon zusammen gemacht, viele verschiedene Konzerte. Und nochmal zurück, das ist der Grund, warum ich das für meine Residenz als wirklich Eröffnung der Saison machen wollte, weil ich glaube, die Kombination ist ziemlich ideal. Paavo kenne ich sehr gut. Paavo ist jemand auch, der einen unglaublichen Blick auf die große Linie hat, aber auch auf das Elementare. Und das Orchester, das letztes Mal, als ich mitgespielt habe, das war für den Europäischen Preis, sie waren auf so einem hohen Niveau. Es hat mich sehr beeindruckt. Also ich habe wirklich gedacht, wo und wann werde ich wieder so eine gute Kombination ideal so finden? Dann machen wir jetzt Schostakowitsch 2 doch nochmal. Also zwischen Paavo und mir, jetzt haben wir tatsächlich auch einige Tourneen gemacht. NHK, das war sein Orchester. Dann eine große Tournee mit Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, mit seinem Estonian Festival Orchestra. Und ich liebe zu arbeiten mit Orchestern und seinen Chefdirigenten. Denn meistens, man hat einfach das Glück, dass man nicht mehr 3 Partner auf der Bühne ist, sondern nur 2. Und das macht diese Art von Kammermusik, was wir eben meistens, wir als Cellist mit einem Klavier zum Beispiel, auf eine Bühne haben. Wir können ja meistens nicht allein spielen. Es gibt einige Sachen vom Repertoire, aber meistens spielen wir mit einem Klavier. Und man sucht ein Leben lang, welche Person, welche Musiker könnte tatsächlich einfach diesen Partner sein, mit welchem man nicht mehr einfach drüber sprechen muss oder denkt, man kann diskutieren, man kann proben, aber im Moment vom Konzert, diese spontane Agogik, in welcher Richtung die Sachen sich bewegen müssen und dass man nicht denken muss, man ist zu zweit, man ist allein. Allein gemeinsam. Also im Prinzip 2 Personen bewirken eine. Das ist natürlich ein bisschen mein idealer Wunsch mit Orchester. Sehr kompliziert natürlich. Ne? Wir haben nicht 2 Menschen, wir haben vielleicht 80 hinter uns und noch ein Chefdirigent. Deswegen, ich habe einfach beobachtet, dass die Situation sich viel, viel erleichtert, indem Orchester und Dirigent einfach ein Individuum wird. Ich glaube, in dem Fall ist natürlich alles viel leichter, denn das Orchester kennt mich gut, ich kenne das Orchester gut. Paavo habe ich sehr viel zusammengespielt, er kennt mich auch sehr gut als Solistin. Also es ist eigentlich ziemlich ideal, wie ich das vorher gesagt habe.
Wenn wir schon bei engen Verbindungen sind, wenn wir auf das Programm schauen, es gibt auch einen wunderbaren Kosmos-Kammermusik-Abend mit Patricia Kopaczynskaja. Wie würdest du diese Verbindung beschreiben?
Patricia ist fast wie meine Schwester. Patricia ist nicht mehr die Patricia Kopaczynskaja, die die Leute kennen, ja. Ich habe Patricia kennengelernt in Zürich. Wir haben hier ein Privatkonzert gespielt. Ja, vor vielen, vielen Jahren. Ich spielte zusammen mit Henry Sigfridsson, einem finnischen Pianist, sehr groß und hat so weich und schön gespielt. Und wir machten immer Duos. Mit ihm übrigens habe ich auch das Konzert hier in der Turnhalle zum ersten Mal gespielt. Das war so unsere Zeit, wo wir sehr viel gemeinsam gespielt haben. Und dann für dieses Privatkonzert, wir haben uns gewünscht, so eine Geigerin zu finden. Und ich habe gesagt, du, ich weiß es nicht, ich kenne noch nicht alle. Und er hat mir gesagt, du weißt, es gibt eine Geigerin, anscheinend sehr speziell, aber wir können es ausprobieren. Und tatsächlich so hat das Ganze angefangen. Wir haben ein Hauskonzert gespielt und wir haben uns so gut verstanden. Und seitdem, ich weiß nicht, wie viele Konzerte in unserem Leben gemeinsam gemacht haben. Das Duo ist aber etwas ein bisschen relativ neu. Also in den letzten 5 Jahren. Wir haben sehr viel Kammermusik gespielt. Sehr, sehr viel. Großen Gruppen, enormen Gruppen, kleinen Gruppen, Orchestergruppen. Also alle Formen und Situationen. Weihnachten, Neujahr, ohne Licht, mit Lichtern, mit Kerzen. Also ich weiß es nicht. Wirklich jemand wie eine Schwester. Patricia ist jemand meine Familie so.
Wie entstehen Programme mit ihr zusammen?
Also es ist immer sehr lustig mit ihr. Das ist wirklich sehr lustig, weil Patricia ist total freies Denken und das ist das, was so fasziniert mich immer. Sie kennt sich sehr, sehr gut natürlich mit moderner Musik. In so einem Repertoire mit Duo, wir hatten einiges gespielt, aber vieles auch nicht. Natürlich, sie hat mich dazu sehr motiviert, neuen Komponisten zu engagieren. Wir haben ein unglaubliches, verrücktes Projekt lanciert vor etwa 8 Jahren in Gstaad, beim Gstaad-Festival. Das war ein bisschen ja, unsere Idee, so Komponisten zu fragen, die Lust hätten, für uns ein Duo zu schreiben. Und dann hat sie mir gesagt, ja, weißt du, vielleicht kommen so 5 oder 6 oder 10 oder so. Und dann teilen wir uns 5 und 5 und das ist gemacht. Und dann entscheiden wir, was wir spielen. Aber klar, es kamen 120. Dann, es war eigentlich ganz interessant, aber sehr schwer, alle diese Musik zu hören, zu lernen, zu lesen. Es wurde ein Albtraum. Also dieses Konzert wurde ein Albtraum. Es war so kompliziert. Die Stücke waren einige genial, aber wir hatten so wenig Zeit, alles das zu lernen in 3 Tagen. So, wir haben, ich weiß es nicht, wie viele Stunden am Tag geprobt. Also sie hat schon fast bei mir gewohnt. Wir waren 15 Stunden mit den Instrumenten und gesungen, gesprochen, weil auch die Komponisten haben sich mit natürlich die Talenten von Patricia sehr amüsiert und alles Mögliche geschrieben. Aber es war wirklich faszinierend, einfach zu sehen, wie die Menschen motiviert waren, ne? Junge Komponisten zu schreiben. Also ich glaube, Patricia ist jemand, die wirklich sehr anregt, die neue Generation, eben neuen Kompositionen in neuen Formaten zu schreiben, neue Visionen zu haben. Denn sie hat keine Grenzen. Und das ist natürlich das Beste, was ein Komponist passieren kann. Ja?
Ist von den Komponisten auch was in eurem Programm gelandet für die Tonhalle?
Wiedmann ist natürlich schon sehr berühmt und diese Duos sind absolut genial. Aber Liget ist nicht sehr gespielt, aber wir haben einige Zugaben von den jungen Komponisten, die wir machen.
Ihr stellt euch mit Patricia Kopaczynskaja den Herausforderungen, du mit Schostakowitsch, aber eben auch mit Schumann.
Ja, Schumann-Cello-Konzert war für mich ein wichtiger so Moment in meinem Leben, denn ich habe das relativ spät gelernt, wo ich schon eigentlich viel schon angefangen habe zu spielen, hatte ich das Cello-Konzert von Schumann tatsächlich noch nicht gespielt zum Beispiel, weil mein Lehrer früher mit Recht hat er mich ein bisschen gebremst davon, das einfach nicht zu früh Falsches zu machen, sonst würde ich das Konzert dann nicht mehr spielen wollen, weil ich dann genug habe. Tatsächlich wäre wahrscheinlich der Fall gewesen, denn ich hätte das Stück wahrscheinlich gar nicht richtig verstanden. Also es war sehr richtig von seiner Seite, so zu machen. Ich glaube, manchmal heute unterrichte ich und sehe ich halt Studenten, die kommen von anderen Lehrern, wo sie genau das Gegenteil erwarten, dass bis sie 20 sind, haben sie das ganze Mainstream-Repertoire gespielt und alles, also sage ich nicht schlecht, mehr oder weniger. Und das mehr oder weniger bleibt in einem banalen Niveau, in welches sie keines richtig gut spielen können. Das heißt, sie entwickeln praktisch mit diesem Repertoire fast eine Allergie. Dieses Repertoire, anstatt etwas vom Schönsten und Größten zu werden, sind fast Studienstücken. Und sobald man es weiterentwickeln will, zu einem anderen Repertoire, welches vielleicht weniger bekannt ist, dann sagt der Lehrer, das brauchst du doch nicht, das ist uninteressant. Das hat mich sehr irritiert zu sehen, dass leider auch solche Lehrer gibt, ja, die nicht mal Interesse haben an Stücken, die vielleicht nicht so berühmt sind. Denn ich glaube das Gegenteil, man sollte bei Stücken, die weniger berühmt sind, die uns fordern, technische Schwierigkeiten halt an das Niveau zu bringen, dass wenn man dann Haydn D-Dur-Konzert ankommt, man genießt, man ist wirklich so in einem Moment, wo man genießt, weil man die Technik dafür hat, weil die Schwierigkeiten sind immer noch da, aber es relativiert sich das Ganze, indem man natürlich schon so vieles anders halt gespielt hat. Man muss nicht vergessen, wir sind wie Sportler. Also je mehr man kennt, je mehr man auch physisch einfach gespielt hat und eben Herausforderungen gehabt hat mit auswendig lernen, mit Stücken, die sehr kompliziert sind musikalisch, andere sehr kompliziert technisch. Man erweitert halt seine Welt, seine Möglichkeiten, man geht über seine Möglichkeiten, man ist in seinen tiefsten und seinen stärksten, man ist in seinen fragilen und seinen Stärken und das muss man kennen. Die Fragilität ist eigentlich ein Plus, aber man muss es aufbauen drauf, sonst ist man dann so schüchtern und so unsicher, weil man natürlich diese Technik nicht so aufgebaut hat, in welches man drauf stehen kann, dass dann diese Leute natürlich kommen sie nach dem Studium und dann haben sie das Gefühl, was habe ich gemacht denn die ganze Zeit? Viele Stücke gelernt und am Schluss, wenn ich morgen mich jemand fragt, könnte ich was spielen mit Orchester? Eigentlich habe ich nichts zum Spielen, weil alles ist mittelmäßig gut. Ja? So deswegen, habe ich eine ganz andere Schule gehabt mit Ivan Monighetti, der war ganz phänomenal. Er hat mich wirklich Stück bei Stück aufgebaut und langsam, aber sehr stabil. Und das verdanke ich ihm sehr, weil diese Stabilität war nicht nur technisch, nicht nur musikalisch, auch menschlich. Zu wissen, was man will, was man nicht will, wann Nein sagen, wann Ja sagen, nicht alles wollen, lernen Nein zu sagen, wenn man es trotzdem will. Das sind alle Sachen, die habe ich natürlich auch nicht verstanden mit 15, mit 14, mit 16. Und ich habe Schwierigkeiten gehabt, Nein zu sagen, aber ich habe sehr ihm vertraut und ich habe Nein gesagt in vielen Situationen, weil er mir gesagt hat, du bist nicht parat, ja. Und dieses Zuhören, solche erfahrenen Menschen, ist in dem Fall von ihm halt mit mir ein unglaubliches Glück gewesen. Ich hatte fast einen Mentor vor mir. Also das sollte eigentlich jeder Lehrer sein. Aber nicht jeder kann das machen, nicht jeder will das machen. Und deswegen fühle ich mich sehr glücklich, dass ich dieses Glück hatte, so jemanden wie ihn zu treffen im Leben.
Aber man spürt auch raus, dass du viel mitgenommen hast, dass du jetzt auch mit Herzblut weitergibst.
Ja, ich glaube, dass es muss sehr lustig sein für meine beiden Lehrer, mich heute zu hören. Denn ich glaube, natürlich habe ich einen großen Teil von beiden. Auch dann habe ich mit David Geringas 5 Jahre studiert. Das war auch sehr spannend in Berlin. Trotzdem glaube ich, jeder hat mir sehr viel gegeben. Und ich glaube, dass ich bin ein Stück Rebell. Ein kleines Stück. Ein Stück eben, glaube ich, verbindet mich sehr mit Patricia. Ich bringe es vielleicht manchmal so für mich mehr im Normen dann wieder, weil ich das brauche vielleicht für meine Stabilität, vielleicht für meine Art als Person, wie ich bin. Aber trotzdem, ich habe etwas Verrücktes in mir. Und ich brauche diese Grenzen drüber gehen. Und genau das, was mir gesagt wird, ja, in Ordnung, aber ich muss trotzdem wissen, kann ich weitergehen oder kann ich nicht. Und ich berühre den Feuer, bis ich mich gebrannt habe. Aber dann weiß ich, dass es tatsächlich Feuer brennt.
Dieses Rebellische, hast du das schon immer in dir gespürt? Auch als du angefangen hast, zum Beispiel Cello zu lernen?
Glaube nicht. Das ist gekommen. Nein, ich war eigentlich so, weiß ich nicht, ich habe einen Buben, deswegen sage ich immer die Mädels, oh, die sehen immer so perfekt aus, ja, sie sind so süß und lieb und die Buben sind, boah, aber anscheinend gibt es Mädels auch so. So, ich war mehr so wie diese Art von Mädel, denn ich glaube, die Mädchen sind so, ja, so ein bisschen wie Engelchen. Also ein Engelchen war ich nicht, ich glaube, aber ich war auf jeden Fall, ich wollte alles gut machen. So, es war, ich glaube, nicht sehr kompliziert mit meinen Eltern. Also für meine Eltern mit mir, sagen wir so. Es war nicht kompliziert. Ich war einfach jemand vielleicht sehr emotionell und ich wollte immer etwas Neues machen. Also zuerst habe ich gesungen, eben im Chor, sehr klein, mit 3, 4, 5 Jahre alt, in einem Kinderchor. Danach habe ich angefangen mit Geige, dann wollte ich Klavier spielen, dann wollte ich Harfe spielen. Dann Klarinette habe ich gekauft mit meinem ersten Wettbewerb, den ich mit 7 gewonnen habe, mit dem Cello schon. Cello ist irgendwo auch gewesen, ja. Ist immer noch hier anscheinend. Und ja, dann habe ich Theater gemacht. Also ich habe mit Keramikpuppen gespielt, das war mein Chor, wir haben geprobt jeden Tag. Also ich glaube, Musik war immer da und was ich mich gesehen habe, nicht so rebellisch, aber als Leiterin meines Chors zum Beispiel, ja. Und es ist interessant, weil ich will heute überhaupt keine Leiterin von einem Orchester sein. Ich will nicht eine Leiterin von Menschen sein. Aber doch von diesen kleinen Figuren war es sehr lustig. Ja, sie haben geprobt, die Stimme hat noch sich vorbereitet, Sopran, Mezzosopran. So. Ich habe 2 Stunden so immer gearbeitet, jeden Morgen so mit 9, 8, 7, so in dem Alter. Also, ich will nur sagen, trotz allem wollte ich immer etwas, ja, leiten in den Sinn, dass durch mich können die Sachen sich bewirken und nicht ich bin durch jemand regiert. Es heißt, ich glaube, dass der Fall jetzt Solistin zu sein, natürlich erfüllt das, was ich immer gewollt habe. Ich kann mit Cello kreieren, ich kann in einem Rezital oder mit Orchestern, aber noch stärker in einem Rezital, würde ich sagen. Man hat das Publikum vor sich, man hat den Platz, man ist allein fast, man kann alles aufbauen, ja, von 0 bis 100, ja, von Licht, Repertoire, wie man musikalisch spielt, welches Stück, wo was, wie ich die Zeit dehne, wie ich die Zeit verkürze. Also es ist faszinierend. Ich fühle mich fast wie ein Architekt musikalisch und ich glaube, das ist das, was mir sehr gefällt.
Zum Abschluss, wir haben noch 2 große Cello-Konzerte mit dir vor uns. Was ist wichtig in der Architektur des Cello-Konzerts von Lalo und von Martinu?
Lalo ist zum Beispiel ein Cello-Konzert, der ein bisschen vernachlässigt ist, so ein bisschen als Studium Cello-Konzert, wie Saint-Saëns, manchmal Haydn, aber Haydn natürlich hat das Glück, dass es Wiener klassisch und Haydn war großer Papa Haydn, eine sehr wichtige Figur. Aber trotzdem, klar, jeder, der anfängt mit ein bisschen Niveau zu spielen, kommt sehr schnell an Haydn und dann sehr schnell an Saint-Saëns und dann sehr schnell an Lalo. Das ist ein bisschen so die Reihenfolge. Und oft Lalo, fand ich, ist ein bisschen so brachial gespielt, so. Und dann, keine Ahnung, ich wusste auch nicht, wie man soll dieses Stück spielen. Da habe ich mal gedacht, okay, ich muss vielleicht dieses Stück mal lernen. Habe ich das auch lange nicht gespielt. Also ich weiß nicht, war ich 25 oder so, aber nicht sehr jung. Ne? Und habe ich dieses Stück geholt und naja, so brachial ist es nicht, aber man muss sehr viel interpretieren. Viel mehr interpretieren als ein Dvorak-Konzert. Denn die Musik ist ganz anders, würde ich sagen. Viel weniger symphonisch, viel mehr vielleicht operistisch, kann man vielleicht sagen, so Belcanto-Richtung, wo der Solist bestimmt die Form des Konzertes. Und das ist die große Rollenwechsel. In Dvorak-Cello-Konzert, das Orchester bestimmt die Form, der Solist ist ein wichtiger Part. Aber wenn du ein Orchester hast, die wirklich irgendeinem Format geben will zu diesem Konzert, so oder so, mit Dirigenten natürlich zusammen, der Solist ist verloren. Du kannst nicht viel machen. Du spielst ein Solo-Teil, schön oder nicht schön, gut oder nicht gut, aber das bleibt immer in der gleichen Form, welches das Orchester und Dirigent gegeben hat. Man hat viel weniger Macht. Beim Lalo-Cello-Konzert ist es phänomenal, die Macht, die man hat. Also da fühle ich mich eine richtige Dirigentin, aber brauche ich einen guten Dirigent. Denn dieses Konzert ohne einen guten Dirigent, es ist sehr schwer. Und da kommt die Schwierigkeit. Ich habe lange nicht verstanden, warum die Dirigenten das nicht spielen wollen, also nicht dirigieren wollen. Ich dachte vielleicht, weil es ein bisschen natürlich das Orchester nicht so eine symphonische Rolle hat, weil das Orchester nicht so viele Themen haben. Die Themen sind alle bei der Sängerin. Und natürlich, es ist weniger amüsant, ne, für den Dirigenten, aber mittlerweile... Ein Dirigent war sehr ehrlich, Mikko Frank, mit wem ich sehr viel spiele. Und er hat mir gesagt, weißt du was, dieses Stück ist sehr schwer zu begleiten. Dieses Stück ist keine Freude. Er hat mir auch 4 Konzerte mal abgesagt, weiß ich nicht aus welchem Grund. Theoretisch wegen seinem Rücken, vielleicht auch, weil er mir mal gesagt hat, in der Probe, bevor die Konzert terminiert hat, dass wenn er nach rechts gehen will, das Konzert geht nach links. Und wenn er zum West gehen will, dann gehst du West. Mhm. So, ich habe verstanden, dass er ein bisschen vorsichtiger war, obwohl so ein guter Dirigent ist. Ich meine, ich liebe mit ihm zu arbeiten. Wirklich mache ich sehr, sehr viel mit Mikko. Und wir sind befreundet und tatsächlich irgendwann habe ich ihn gefragt, was ist mit diesem Cellokonzert? Warum niemand will das machen? Ne? Niemand ist zu stark zu sagen, aber viele wollen das nicht machen. So, vielleicht entwickelt sich zu einem Punkt, wo ich tatsächlich ohne Dirigent das mache, aber kompliziert. Aber dieses Konzert zum Beispiel hat eine Macht der Interpretation, welches ich glaube kein anderes Cellokonzert tatsächlich wahrscheinlich hat. Deswegen habe ich das Konzert hier ausgewählt.
Bleibt noch Martinu und der schlägt vielleicht einen schönen Bogen auch zur Schweiz zurück.
Total, absolut. Martinu habe ich schon mit dem Orchester gespielt, weiß nicht, ob das Orchester sich erinnert, aber vor einigen Jahren haben wir das gemacht. Ich war noch nicht so weit mit dem Stück. Das war für mich noch ein bisschen am Anfang. Mittlerweile habe ich das Stück ziemlich viel gespielt. Wenn ich sage, ich würde gerne Martinu spielen, sagt ihr dann natürlich, warum nicht Dvořák? Ja, es ist nicht ganz das Gleiche, aber würde ich lieber Martinu spielen. Ja. Martinu, ich glaube, das Problem leider, den er hat, es ist ein unglaublicher Komponist. Also ich finde es sensationell. Leider die Aufnahmen, die von der Cello-Konzertversion, die es gibt, wahrscheinlich auch Geiger, aber mittlerweile weiß ich das auch. Es gibt zum Beispiel Frank-Peter Zimmermann, spielt Martinu sehr viel. Also es gibt einfach Leute, die sich widmen halt an diesen Komponist, weil wahrscheinlich diese Magie und Genie erfunden haben in der Musik. Und das war tatsächlich ein bisschen mein Fall. Das erste Mal, Sie werden lachen, aber wir haben das erste Mal Martinu mit Andris Nelsons gespielt. Das war vor so Jahrhunderten, keine Ahnung, vielleicht 20 Jahren, weil ein Radioorchester irgendwo sich gewünscht hat, Martinu. Na gut, ich habe das neu gelernt, ich habe mir diese Aufnahmen gehört. Ich habe gedacht, schrecklich, was soll ich machen damit wirklich? Deswegen habe ich verstanden, dass das arme Publikum oder die Leute oder die Jungen das nicht spielen wollen. Und dann habe ich erfunden, nein, dieses Stück wirklich merit, weißt du, viel mehr. Man muss ihm viel mehr schenken. Zeit und Entwicklungskapazitäten und so weiter. Es ist faszinierend. Es gibt 3 Versionen vom Orchester, von Martinu selbst gemacht, von diesem Cellokonzert. Und die Versionen sind sehr unterschiedlich. Es gibt einfach Versionen, wo das Cello sehr vielen Akkorden, Doppelgriffen fast unspielbar ist. Dann hat er in der zweiten Version fast alles weggenommen und das ist wieder schade, weil dann es ist wieder so. Also es verleichtert sich zu sehr und dann die Komplexität, diese Genialität ist weg. So, ich musste das Konzert ein bisschen wie neu für mich arrangieren, zwischen 2 Versionen, meinen besten Form zu finden, sozusagen. Und die dritte Version ist vielleicht nicht schlecht, aber fast arbeite ich mit der Orchesterversion von der ersten Version. Also das Orchester spielt die erste Version und ich spiele ein bisschen mehr zwischen zweiten und dritten. So, es ist eigentlich zwei und drei, eine Mischung. Denn die Passagen für Cello sind einiges wirklich sonst ganz weggeschnitten, Doppelgriffen, welches bringen natürlich einen inneren Druck, so eine Suche. Wenn man natürlich die Doppelgriffen wegnimmt und es gibt ein ganz großes Solo, zum Beispiel mit der Bratsche-Solo in der Ende der Kadenz vom zweiten Satz, das ist natürlich wahnsinnig nicht wichtig, denn es gibt plötzlich eine Konstellation zwischen einem Solo-Bratschist und diesem Cellist mit Akkorden, wo sie gar nicht sich finden und es sucht und es sucht und es sucht und es sucht und in der letzten Akkord, es erlöst sich, ja. Es ist wirklich phänomenal geschrieben. Also ich bin fasziniert von diesem Konzert. So, dieses Konzert habe ich tatsächlich in sehr wichtigen Momenten meines Lebens gemacht. Zum Beispiel beim Berlin Philharmonic mein Debüt habe ich gespielt und jetzt beim New York Philharmonic Debüt. Und ja, es war nicht immer leicht, das sich durchzusetzen damit, aber es war immer ein sehr großer Erfolg, muss ich sagen, musikalisch. Die Leute waren begeistert, weil ich glaube, sie spüren, dass ich begeistert bin. Aber es kommt sehr gut an ans Publikum. Also das Stück ist phänomenal. Wirklich ganz, ganz toll.
Diese Begeisterung spüren wir auch und wir freuen uns sehr drauf, auf deine Architekturen und Herausforderungen mit dir zusammen zu erleben. Vielen Dank, Solga Petter.
Dankeschön.